Was wünsche ich mir für den FCK? Ruhe im Verein, Stabilität in der sportlichen und operativen Führung und dass wir es schaffen, uns auf unsere Stärken zu besinnen.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Ja, es waren sehr interessante 2 Wochen für den ersten FC Kaiserslautern. Zunächst dieses 0:1 gegen Wien Wiesbaden mit einer relativ unterirdischen Leistung. Dann war Trainer Jeff Salbene plötzlich weg. Es kam Marco Antwerpen. Und dann ging es weiter mit dem Derby-Sieg beim SV Waldhof Mannheim 2:0. Dieser Empfang dann auf dem Betzenberg vor mehreren hundert Fans. Und gestern die Meldung, Thomas Hengen wird neuer Geschäftsführer Sport beim 1. FC Kaiserslautern. Also doch einiges los rund um den Betzenberg. Darüber wollen wir sprechen, unter anderem wieder mit Sebastian Zobel aus unserem Studio in Kaiserslautern. Hallo Sebastian.
Servus und hallo.
Und wir freuen uns auf einen FCK-Fan oder sagt man Fanin, ich weiß es gar nicht so genau, Christina Wohlgemuth. Hallo.
Hallo, grüß euch.
Christina. Im Saarland aufgewachsen und jetzt seit 7 Jahren in Karlsruhe als Rechtsanwältin in einer Kanzlei tätig. Saarland, da denkt man an den ersten FC Saarbrücken. Karlsruhe, logischerweise, da denkt man an den Karlsruher SC. Wie ist die Verbindung damals zum ersten FC Kaiserslautern entstanden?
Es ist so die klassische Geschichte. Ich habe es familiär vererbt bekommen. Mein Vater war FCK-Fan. Solange ich mich erinnern kann, war da Fußball immer ein großes Thema und der FCK natürlich besonders. Und sobald ich alt genug war, habe ich dann natürlich am Radio entweder die Bundesliga-Konferenz mitgehört, mitgeguckt und war dann mit 9 Jahren zum ersten Mal im Stadion.
Sehr vorbildlich. Bundesliga-Konferenz hören, das ist immer ein sehr guter Plan. Leider seit einigen Jahren ohne den ersten FC Kaiserslautern. Und wir wollen gleich mal starten mit diesem überraschenden und durchaus erfolgreichen Auftritt in Mannheim der Kaiserslauterer. Das war natürlich ein Einstand nach Maß für den neuen Trainer Marco Antwerpen.
Die Atmosphäre war beeindruckend, aber das war vor dem Spiel schon, als wir losgefahren sind, war es schon so, dass wir unterstützt worden sind von unseren Fans und ich glaube, wir haben ihnen was zurückgegeben und der Empfang danach, der war schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, der Empfang war beeindruckend, aber auch nicht so ganz den Regeln entsprechend. Es hat ja für viel Aufsehen gesorgt, dieser Empfang vor dem Betzenberg, als da der Bus ankam und mehrere hundert Fans haben sich dann dort präsentiert. Ein Kollege hat gesagt, im Anschluss sah es da aus wie nach Silvester. Viel Pyro, viel Feuerwerk. Und auch da wollen wir nochmal den Trainer hören.
Man verstößt gegen Bestimmungen und das ist grundsätzlich erstmal natürlich ein verkehrtes Zeichen. Den Kritikpunkt müssen wir uns auch stellen.
Ich denke mal, da hat Marco Antwerpen völlig recht. Da gab es Kritik. Christina, wie hast du dieses Wochenende erlebt? Zunächst mit diesem Sieg und dann mit diesem Empfang danach.
Also es war ein Stück weit typisch Betze, typisch FCK. Es ist ein Wechselbad der Gefühle. Auf stabile Gefühlslagen braucht man sich bei dem Verein, glaube ich, nicht mehr einstellen. Das Spiel habe ich am Fernsehen verfolgt und war von der ersten Sekunde an baff und habe mich gefragt, wer die 11 Mann da auf dem Rasen sind, die da die Trikots tragen, die in den letzten Wochen noch ganz andere Spieler getragen haben, gefühlt. Es war leidenschaftlich, es war bis drin. Sie sind die Gegner hoch angelaufen, haben von Anfang an Druck gemacht. Und so gefühlt kam dann natürlich klar mit den Toren, aber auch mit jedem Pass, der ankam, so eine Selbstverständlichkeit und so eine Selbstsicherheit rein, die ich in den letzten Wochen auch schon vor der kurzen Winterpause total vermisst habe. Und das Hochgefühl war natürlich massiv und gleichzeitig natürlich das Bedauern darüber, dass man die Freude nicht so teilen kann, wie man es normalerweise hätte tun können, sondern sich für sich allein zu Hause freuen musste.
Sebastian, ich konnte mir das auch kaum erklären. Ich war selber Reporter bei diesem 0:1 gegen Wehen und dann spielt eine Mannschaft zwar etwas verändert, auch vom System her, eine Woche später beim SV Waldhof und plötzlich gewinnt man da mit 2:0. Kannst du das jetzt mal sportlich erklären? Kann man das?
Nee, ich kann das absolut nicht erklären. Ich saß auch mehr oder weniger mit offenem Mund vorm Fernseher und habe das Ganze verfolgt und habe mich gefragt, wie ausgewechselt kann eigentlich eine Mannschaft spielen? Also das war ja ein ganz anderes Auftreten, auch vom ganz selbstbewusst und die Einstellung hat total gestimmt. Die haben sich in jeden Ball geworfen. Also man könnte sagen, die haben Derby kapiert, würde ich mal behaupten. Und das haben sie auf den Platz gebracht. Und was auch immer der Antwerpen in den wenigen Tagen, die er mit der Mannschaft hatte, mit ihnen gemacht hat, es scheint funktioniert zu haben. Jetzt bin ich nur mal gespannt, ob es auch so weitergeht.
Das nächste Spiel ja gegen die zweite des FC Bayern München. Aber ich denke mal, die Mannschaft durch so ein Erfolgserlebnis platzt ja manchmal auch ein Knoten. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie jetzt wieder in der Spur sind. Christina, wie siehst du das? Kann es dann doch noch was werden mit einem sicheren Klassenerhalt in dieser Saison?
Ja, also da die Alternative zum Klassenerhalt der Abstieg wäre, hoffe ich es mal ganz stark. Also ich glaube, dass von der Art und Weise, wie Marco Antwerpen bisher aufgetreten ist, also sowohl bei seiner Vorstellung am Betzenberg als auch jetzt rund um das Spiel. Also ich habe da auch diese Szene vor Augen beim Mannschaftskreis nach dem Spiel, wo er ja auch sehr emotional aufgetreten ist. Ich glaube, dass das die richtige Art und Weise ist, um eine Mannschaft im Abstiegskampf aufzufangen. Ob es ein souveräner Klassenerhalt wird, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob selbst wenn sie jetzt die nächsten Spiele alle positiv gestalten können oder zu großen Teil, ob man nach der Hinrunde von einem sicheren Klassenerhalt sprechen könnte. Aber ich würde auch 3 Punkte Vorsprung am letzten Spieltag vor den Abstiegsrängen im Moment unterschreiben. Einfach aus schierer Angst heraus.
Sehr bescheiden. Es gibt wahrscheinlich schon den ein oder anderen Fan, der jetzt schon wieder rechnet, wie weit der Abstand nach oben ist, oder Sebastian?
Ja, die gibt's. Da habe ich auch schon das ein oder andere Kommentar online gelesen. Also es ist ja auch so, dass die dritte Liga relativ eng ist und dass man da mit ein paar Siegen wieder ordentlich klettern kann. Aber ich glaube, alle täten gut daran, jetzt mal den, wie man so schön sagt, Ball flach zu halten und sich jetzt einfach mal, ja, ich hau halt heute Phrasen raus, ohne Ende von Spiel zu denken und einfach, ja, jetzt mal langsam auf die Erfolge aufzubauen, die man jetzt, oder auf diesen kleinen Erfolg erstmal vom Derby und dann wirklich, Step by Step da weiterzumachen und dann kann man ja gucken, wo man am Ende der Saison steht, aber zu hoch sollte man jetzt noch nicht greifen.
Wir wollen uns mal so ein bisschen beschäftigen mit dem, was nach dem Spiel beim SV Waldhof passiert ist, beziehungsweise schon eigentlich auch schon vor dem Spiel. Ich war als Reporter in Mainz am Samstag und vor dem Spiel gab es schon Videos, als die Mannschaft in Kaiserslautern verabschiedet wurde auf der Fahrt nach Mannheim mit Pyros und so weiter und so weiter. Da hat man schon gemerkt, oh, die Fans, die sind heiß auf das Derby, obwohl sie nicht live dabei sein können im Stadion in Mannheim. Aber was danach dann passiert ist, auf dem Betzenberg, als der Bus dann nochmal den Schlenk gemacht hat, oben zu den Fans. Sie haben schon in Mannheim erfahren, hat mir Stefan Roskopf, der Pressesprecher, erzählt, dass einige Fans sich da oben aufhalten sollen. Dann haben sie sich überlegt, wir fahren da oben mal vorbei. Christina, konnte man dann nicht schon damit rechnen, dass es in die Richtung geht, in die es dann letztendlich gegangen ist?
Ja, also dass man, wenn man weiß, okay, nach dem Derby-Sieg sind Fans da und die Mannschaft fährt hin, dass es dann zu hochkochenden Emotionen kommt, ist naheliegend. Ich tue mich aber schwer, da irgendwem an der Stelle schon einen konkreten Vorwurf zu machen, weil die Alternative, die Fans da oben stehen zu lassen, hätte ich auch für schwer zu verkaufen gefunden. Also die Idee, okay, wir zeigen uns kurz den Fans, wir wertschätzen diese Unterstützung, gerade jetzt in den schweren Zeiten und versuchen, auch ein bisschen an der Beziehung zwischen Mannschaft und Fans zu arbeiten, die ja auch gelitten hat unter den schlechten Leistungen. Das Ansinnen finde ich per se noch nicht verwerflich.
Das hat mir auch Stefan Roskopf übrigens erzählt, der genau in die Richtung gegangen ist und hat gesagt, was wäre denn passiert, wenn wir mit dem Bus direkt zu unseren Autos, die standen am Hotel am Geltersburg, wenn wir direkt dahin gefahren wären und die ganzen Fans da oben gewartet hätten, das wäre genau in die andere Richtung gegangen. Schmaler Grat, Sebastian, oder?
Das ist ein total schmaler Grat und das Thema wird ja unglaublich kontrovers diskutiert im Moment. Und ja, es gibt viele verschiedene Meinungen. Ich finde, erstmal muss man festhalten, eine Meinung ist eine Meinung und die muss man nicht gut finden, aber man muss erstmal grundsätzlich akzeptieren, dass Leute vielleicht auch mal eine andere Meinung haben und das sollte man berücksichtigen, wenn man da diskutiert und mal einfach versuchen, so sachlich wie möglich zu bleiben. Meine Meinung ist, dass ich bin auch sehr, sehr Fußball begeistert und ich habe unglaublich viel, viel Verständnis für Emotionen und auch gerade für Emotionen bei den FCK-Fans. Die haben jetzt sehr, sehr viel und sehr lange gelitten und dann, das war so ein Eisbrecher, ja, dieser Sieg gegen den verhassten Waldhof, muss man ja so sagen, also das ist das wichtigste Spiel und so die alteingefleischten FCK-Fans, für die ist eigentlich nur dieses Spiel ein wirkliches Derby und alles andere, was dann so als Derby bezeichnet wird, zum Beispiel auch die Spiele gegen die 05er, das sind keine Derbys, sondern Derby ist nur gegen Waldhof und wenn das gewonnen wird, dann rasten die Fans aus und natürlich habe ich da auch Verständnis dafür, dass da auch mal was raus muss und auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo man vielleicht oft seine Emotionen nicht so freien Lauf lassen konnte. Okay, aber bei dem Ganzen dürfen wir nicht vergessen, wir haben immer noch eine Pandemie und es gibt einfach Regeln, an die müssen wir uns alle halten und auch die Fußballer, die eine gewisse Vorbildfunktion haben, müssen sich auch daran halten und es darf keine Ausnahmen dafür geben und das ist auch das, was ich in dem Zusammenhang auch ganz oft gelesen habe, dass Leute sagen, ja Mensch, wir müssen uns alle an die Regeln halten, ich kann meine Kinder nicht in den Kindergarten bringen, nicht in die Schule bringen, mein Friseurladen ist zu, ich halte mich an die Regeln und hoffe, dass bald alles wieder aufgeht und die Fußballer bzw. die Fans, die feiern da so. Ne? Also das ist wirklich ein schmaler Grat. Man hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr auf, so schwer es auch ist, in dem Fall auf Abstände achten müssen und vor allem hätten sie halt die Bustür nicht aufmachen dürfen. Ne? Das ist natürlich, aus dem Bus raus hätte man zumindest der Mannschaft selber keinen Vorwurf machen können.
Wir haben noch mehrere Fanstimmen, die du freundlicherweise, Sebastian, wieder eingeholt hast. Zum Beispiel Sebastian.
Ich sehe die Feierei vom Wochenende schon sehr kritisch. Klar verstehe ich da die Leute, die nach fast einem Jahr unter Covid-Bedingungen keinen Bock mehr haben und mal ihrer Freude Ausdruck verleihen wollen. Und dann gerade wir Lautern-Fans, wir sind es ja gar nicht mehr gewohnt, dass wir mal ein Spiel gewinnen. Dann noch in Mannheim beim Erzrivalen, da kann es schon mal mit einem durchgehen, verstehe ich. Andererseits waren das jetzt 300 Leute. 12.000 Lautern-Fans haben daheim auf der Couch gesessen, im Wohnzimmer auseinandergenommen, was auch immer. Und haben sich pandemiekonform verhalten, sage ich mal. Davon ab, die Rolle des Vereins, ich sag mal so, für den Empfang kann man ja im Grunde nichts. Allerdings sehe ich sehr kritisch, dass dann vom Bus her die Tür aufgegangen ist. Das konterkariert natürlich alle Bestrebungen, die es da gibt seitens des Verbandes, dass der Fußball die Ausnahmegenehmigung quasi hat, fast normal, nur halt unter Ausschluss der Fans stattfinden zu dürfen. Das ist natürlich eine sehr schwierige Aktion. Ich schätze mal, dass deshalb auch der DFB aktiv wird in dem Fall. Hoffen wir mal, dass nichts Schlimmes passiert ist, dass kein Superspreader-Event draus wird und dass die Strafen glimpflich ausgehen.
Ja, soweit FCK-Fan Sebastian. Der DFB hat übrigens Ermittlungen aufgenommen. Da sind wir sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Christina, du bist ja nicht nur FCK-Fan, sondern auch Rechtsanwältin. Wie sieht das Ganze denn juristisch aus?
Wenn es um den FCK geht, bin ich viel zu parteiisch, um den juristischen Teil meines Gehirns einschätzen zu können. Es ist ja sowieso schwierig, das abschließend juristisch einzuschätzen. Also es tun sich ja unsere gewählten Juristinnen und Juristen, soweit sie solche sind, schon schwer damit. Was mir tatsächlich eher Sorge macht, ist das Bild moralischer Verantwortlichkeit bzw. Gedankenlosigkeit, das dadurch transportiert wird. Wir sind in einer Situation, in der bei uns allen, glaube ich, eine gewisse Pandemiemüdigkeit oder eine große Pandemiemüdigkeit eingetreten ist und in der das Verständnis für Ausnahmeregelungen sichtlich schwindet. Dass der Fußball relativ auf Normalbetrieb funktionieren kann, hat ja schon vergangenes Jahr, als es wieder mit dem Profifußball losging, für Unverständnis gesorgt. Es sorgt jetzt für Unverständnis, wenn Champions-League-Spiele in andere Länder verlegt werden, die zwar auch gruselig hohe Inzidenzen haben, bei denen aber keine Einreiseverbote bestehen. Und es wirft meines Erachtens ein ganz schlechtes Bild auf den Verein, wenn das nicht gut oder nicht bewusst eingeordnet wirkt vor diesem Hintergrund. Ja, also dadurch, dass ich das Video poste und nicht in dem Post irgendwie anmerke, dass die Art und Weise natürlich nicht gut ist, dass wir natürlich darauf drängen, dass Abstände eingehalten werden. Und dadurch, dass ich das unkritisch verbreite, in Anführungszeichen solidarisiere ich mich ein Stück weit mit diesem Überschreiten der Grenzen. Und das ist ein Bild, das der Verein nicht abgeben sollte, das der Profifußball im Moment nicht abgeben sollte. Und ja, ich habe das bei anderen Fans und Vereinen kritisch gesehen, sei es Dresden, sei es Karlsruhe, sei es Bielefeld. Und da sehe ich es bei meinem eigenen Verein natürlich genauso kritisch.
Du hast die Champions League angesprochen. Da geht es unter anderem auch um den Auftritt der Leipziger gegen Liverpool. Das haben sie nach Budapest verlegt. Also das ist auch für mich persönlich sehr wenig nachvollziehbar. Aber gut, das ist halt zurzeit der Fußball. der sich sehr seltsam verhält. Wir haben noch eine Meinung, und zwar von FCK-Fan Sabrina.
Ich finde die Bilder am Stadion in den aktuellen Zeiten als unpassend. Aber auf die Aktion der Fans hat der FCK natürlich herzlich wenig Einfluss. Auf dem Zimmer natürlich schon, und das war von ihm auch mega unüberlegt. Deswegen das Amt des Kapitäns in Frage zu stellen, finde ich allerdings fragwürdig. Es war ein Fehler, und die sind immer menschlich, auch jetzt.
Sabrina spricht den Kommentar an unseres Kollegen, der in die Richtung ging, dass Jean Zimmer sich in einer offenen Bustür logischerweise ohne Maske präsentiert hat. Sebastian, das ist natürlich auch ein No-Go.
Ja, das ist ein No-Go, und da verstehe ich Sabrinas Meinung auch. Also man muss sagen, es ist ein No-Go, gerade auch der Kapitän, klar, der hat auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr die Vorbildfunktion. Ich kann auch verstehen, dass gerade Jean Zimmer, dass in dem Moment da was in dem explodiert ist, hat das erste Spiel als Kapitän gehabt nach der Rückkehr zum FCK, der ist selber Fan, das merkt man ihm an, der ist da mit Herzblut dabei, und der lebt auch dieses Derby. Und wenn man zum Beispiel Jean Zimmer allein bei Social Media verfolgt, dann weiß man, dass der normalerweise herzlich wenig postet, aber rund um dieses Derby war auch er sehr aktiv. Aber nichtsdestotrotz gibt es schon Punkte, wo man ihn kritisieren muss. Und das ist natürlich zum einen, wie er sich da aus dem Bus lehnt und mit den Fans feiert, wo in normalen Zeiten jeder sagen würde, Mensch, wie geil ist das? Der feiert mit den Fans und alle würden diese Videos feiern, aber halt in Corona-Zeiten eher nicht. Und er hat ja auch direkt nach dem Spiel schon ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er geht mal davon aus oder er hofft, dass wenn sie dann nach Hause kommt, dass dann da schon der ein oder andere Fan wartet. Na, also das war ja schon auch nochmal so eine Art Aufruf, so ey, kommt doch. Das ist schwierig, und es tut mir auch echt leid, dass ich das kritisieren muss, weil ich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel Verständnis für Emotionen habe. Aber in dem Fall hätte er sich ein bisschen bremsen müssen, oder es hätte ihn jemand im Bus bremsen müssen und sagen sollen, hey Jean, kannst du jetzt nicht bringen. Zumal ja auch klar ist, in den heutigen Zeiten, es hat immer jemand ein Handy dabei, irgendjemand filmt das Ganze und dann fällt das Ganze wieder auf dich zurück, und das ist scheiße. Aber ich sehe es wie Sabrina, das zu kritisieren, auf jeden Fall, aber ihn jetzt deswegen als Kapitän in Frage zu stellen, das schießt mir auch übers Ziel hinaus, das ist mir drüber.
Christina, welche Meinung vertrittst du da in diesem Fall Jean Zimmer?
Ich bin da ganz bei Sebastian und Sabrina. Ja, es war eine unüberlegte Aktion. Ja, die Emotionen sind da ganz offensichtlich mit ihm durchgegangen. Aber Kapitän einer Mannschaft zu sein, ist ja ein weit größerer Komplex. Ich bin sicher, so wie ich Jean Zimmer in den letzten Jahren sowohl auf Social Media als auch zu seiner Zeit beim FCK wahrgenommen habe, dass ihm bewusst ist, dass das in dem Moment drüber war. Und ich glaube, dass es da ein überzogenes Signal wäre, ihm auf der Grundlage das Kapitänsamt zu entziehen. Und aus rein sportlicher Sicht glaube ich, dass es der Mannschaft insgesamt eher schaden würde, da jetzt auf die Art und Weise einzugreifen.
Ich würde sogar so weit gehen und würde auch nochmal sagen, dass ich finde, dass Jean Zimmer die absolut richtige Wahl ist für das Kapitänsamt, gerade jetzt für den FCK. Und dass das wirklich die erste Entscheidung von Marco Antwerpen war schon direkt eine richtig gute und wichtige, weil ich glaube, dass Jean Zimmer auf jeden Fall Qualitäten besitzt, diese Mannschaft zu führen. Und die kann man ihm nicht absprechen, wenn er sich jetzt einmal hat von seinen Emotionen leiten lassen. Wie gesagt, man kann das zu Recht kritisieren, das muss auch kritisiert werden. Und wenn es Konsequenzen hat, welche auch immer, dann muss er sie tragen. Aber als Kapitän ist er für mich die absolut richtige Wahl.
Ohne Frage, wir haben ja schon diese Leistung, die sportliche Leistung beim Spiel in Mannheim angesprochen, und da war er tatsächlich die Führungsperson oder Persönlichkeit, die da letztendlich auch dafür gesorgt hat, dass dieses Spiel gewonnen wurde. Also das steht auch für mich außer Frage. Es gab in diesem ganzen Zusammenhang mit dem Empfang rund um den Betzenberg oder auf dem Betzenberg für diesen Mannschaftsbus auch leichte Kritik an den Behörden, an der Polizei beispielsweise in Kaiserslautern. Dazu hat sich auch ein Fan geäußert, und zwar Jürgen.
Also, liebe Polizei Kaiserslautern, ihr kennt die Szene des FCK schon seit Jahrzehnten. Ihr wisst, wie die Fans ticken, und ihr hättet euch eigentlich denken können, dass sowas in der Form stattfinden wird. Natürlich ist auch ein Kapitän Zimmer nicht regelkonform mit der Situation umgegangen. Aber auf der anderen Seite muss man auch verstehen, dass dieser Spieler früher auch in der Westkurve gestanden hat und das FCK-Herz in sich trägt und da die Emotion dann auch freien Lauf lässt, Ich kann es im Endeffekt trotz alledem verstehen. Und man soll es nicht entschuldigen, aber man soll auch nicht zu sehr dieses Fass aufmachen.
Ja, über Jean Zimmer haben wir eben, denke ich mal, ausreichend gesprochen. Christina, die Kritik an den Behörden, dass die Polizei zwar Präsenz gezeigt hat da oben, aber nicht reagiert hat. Kann man das nachvollziehen?
Ich tue mich tatsächlich schwer, da in die eine oder die andere Richtung einen Stab zu brechen. Einerseits hätte ich mir gewünscht, dass man da von Polizeiseite früher regulierend eingreift, bevor es überhaupt erst zu diesen großen Massenaufläufen kommt. Andererseits weiß ich nicht, inwiefern da eine Deeskalationsstrategie mit hineingespielt hat, inwiefern man mit dem Personal, das man vor Ort hatte, bei 300 feiernden Fans, die emotional natürlich am Hochkochen waren, das Risiko eingehen wollte, da Auseinandersetzungen herbeizuführen oder sonst irgendwie negative Energie zu erzeugen. Andererseits, um es mal vorsichtig zu formulieren, in der Vergangenheit sind jedenfalls bundesweit die Polizei ja nicht unbedingt dadurch aufgefallen, dass sie beim Einschreiten gegen Fußballfans zu zögerlich agiert hätten.
Also ich bin da auch zwiegespalten. Ich auf der einen Seite gebe ich auch Jürgen recht, der sagt, Polizei Lautern, ihr müsst wissen, was da abgeht, gerade wenn der FCK gegen Waldhof spielt, dass da was kommen kann. Auf der anderen Seite, auch was Christina gesagt hat, das Thema Deeskalation, glaube ich, hat da schon auch eine Rolle gespielt. Und es waren ja wohl auch Beamte vor Ort und die werden sich dann sicher sehr genau überlegt haben, inwiefern greifen wir da jetzt noch ein oder wir lassen das jetzt einfach mal so laufen, wie es ist. Weil wenn sie eingegriffen hätten, wer weiß, was passiert wäre. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass da die Fans, die da waren, irgendwie besonders aggressiv gewesen wären oder so. Ich weiß es nicht. Aber man weiß ja nicht, was da passiert, wenn die Polizei dann noch einschreitet. Von daher kann ich es vielleicht auch irgendwie nachvollziehen, dass sie gesagt haben, nee, wir halten uns da lieber mal zurück. Zumal ja auch nicht alle, sofern man es anhand der Bilder beurteilen kann, gegen die Regeln verstoßen haben. Es gab ja auch schon Aufnahmen, wie du es ja vorhin auch gesagt hast, Stefan, schon vor dem Spiel. Da standen die ja nochmal quasi mit Bengalos Spalier. Da hat man auch gesehen, okay, die waren alle auf Abstand. Das war, denke ich mal, ja, kann man auch drüber streiten, ob Pyrotechnik abgebrannt werden muss, aber das war zumindest mit Abstand und auch nach der Heimkehr auf dem Betze, da war, glaube ich, auch das so, da sieht man auch auf einigen Aufnahmen, dass zumindest am Anfang auch auf die Abstände geachtet wurde. Also es ist ganz, ganz schwierig und vielleicht auch zu einfach, jetzt da der Polizei den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben. Mhm.
Die Corona-Regeln bzw. die Verstöße dagegen, das war das eine. Das andere war so ein bisschen was Moralisches, denn es wurden teilweise Lieder angestimmt, die, ich habe es eben mal genannt, rustikales Liedgut, teilweise sehr sexistisch und die wurden halt teilweise dann auch von Jean Zimmer angestimmt und da hat natürlich der Pulk der Fans gleich eingeschlagen. Auch dazu haben wir Meinungen eingeholt, wieder von Sabrina beispielsweise.
Das Lied per se oder alle, die es gedankenlos mitgrölen, als sexistisch oder frauenfeindlich abzustempeln, das lasse ich mal so stehen. Es ist aber zumindest diskussionswürdig. Und was absolut daneben ist, wenn man andere für ihre Meinung sexistisch beleidigt. Kritik ja, aber bitte nicht so. Und die Debatte wird mitnichten nur von Männern geführt. Witzig, wenn das von Männern kommt, die im gleichen Atemzug werten, wie doch die Frauen, die vor Ort waren, den Text angeblich werten würden. Bitte mehr Sachlichkeit auf beiden Seiten.
Christina, über diese Textstellen wollen wir nicht mal eingehen. Da wurde viel drüber diskutiert. Dass die sexistisch sind, steht meiner Meinung nach außer Frage. Wie siehst du diese Problematik? Ich denke, auch da muss irgendwann mal eine Veränderung eintreten. Wir singen ja auch keine Lieder mehr, die mit irgendwelchen nationalsozialistischem Hintergrund behaftet sind. Da hat sich ja schon viel geändert. Wie siehst du diese Diskussion?
Es ist eine riesige Diskussion. Also gerade wenn man sich in den aktiven Fanszenen umschaut, ist die Frage, wie entwickelt sich eine Kurve, wie weiblich ist mittlerweile eine Kurve, wie divers ist mittlerweile eine Kurve. Es ist ein großes Thema und leider, dass es notwendig ist und gleichzeitig Gott sei Dank, dass es mal Aufmerksamkeit bekommt, sind halt auch Themen wie Sexismus in der Kurve, sexualisierte Gewalt in der Kurve, frauenfeindliches Liedgut oder frauenfeindliche Beleidigungen, was ja bei rivalisierenden Fangruppen gerne mal passiert. Es ist ein großes Thema, es ist wichtig, dass darüber gesprochen wird. Ich habe ganz persönlich die Erfahrung gemacht, dass der Reflex, das irgendwie wegzudrücken oder die Diskussion gar nicht erst aufkommen zu lassen, weniger was mit tatsächlichem Sexismus der betroffenen Person zu tun hat, also jedenfalls ist das mein Eindruck bei den meisten, als bei einem Festklammern an dem, was schon immer so war, an dem alten, traditionellen Fender sein, dass man sich bewahren möchte und dass man wahrscheinlich durch die Modernisierung des Fußballs auch ein Stück weit bedroht sieht. Das ist keine Ausrede dafür und jeder ist aufgefordert zu reflektieren, ob ich im Fußballstadion noch genau dasselbe krönen muss wie vor 10 oder 15 Jahren, nur weil es schon immer so war. Wenn das das einzige Argument ist, ist es mir zu dünn.
Da will ich ganz kurz noch einhaken. Ganz kurz, Sebastian. Wenn du in der Westkurve stehst, was zurzeit logischerweise nicht möglich ist, aber stimmst du mit in diese Songs ein, wenn die angestimmt werden oder nicht?
Das Waldhoflied habe ich zum letzten Mal vor ein paar Jahren, glaube ich, mitgesungen und habe dann in den letzten Jahren aber in der Hinsicht auch selbst eine Entwicklung durchgemacht, reflektiere selbst, was ich im Stadion singe oder ob ich den Spieler oder den gegnerischen Fan oder den Schiedsrichter jetzt dadurch angreifen muss, dass ich despektierliche Dinge über seine Mutter oder deren Berufstätigkeit sage und ob ich dann nicht lieber auf neutrales Vokabular zurückgreife. Das ist ja einfach eine Diskussion, die im Moment stattfindet, also gerade auch in den sozialen Medien, wo auch gerade viele Frauen sich unheimlich engagieren und versuchen, auf solche Missstände hinzuweisen und da zum Umdenken mit beizutragen.
Also ich muss sagen, Christina hat da gerade ganz, ganz viele richtige Sachen gesagt, die ich einfach nur nochmal unterstreichen kann. Und was man ja auch mal sagen muss, dass du einen Prozess durchgemacht hast, den viele auch mal durchmachen sollten, nämlich sich mal selbst zu reflektieren. Und das gar nicht nur in Bezug auf Sexismus, sondern auf alles Mögliche und auf Dinge, die man so von sich gibt und die man vielleicht auch online mal so unbedacht schreibt. Von daher schon mal kann ich da auch schon mal nur applaudieren, weil so eine Selbstreflexion würde, glaube ich, einigen mal gut tun. Und zum Thema Sexismus. Es ist richtig und es ist wichtig, dass diese Debatte geführt wird. Und ich glaube auch, dass das ein Prozess ist, der ja schon länger schwelt, auch im Fußball. Und ich glaube, dass man da einfach auch Geduld braucht, dass sich Dinge da entwickeln. Auch wie Christina es gesagt hat, man muss gucken, wie entwickelt sich die Fanszene. Also auch von meiner Wahrnehmung her ist es so, dass im Vergleich zu meiner Jugendzeit viel mehr Frauen auch dabei sind, viel mehr Frauen auch in der Ultraszene aktiv sind. Und vielleicht wird das schon einen Teil dazu beitragen. Ich glaube aber, dass es utopisch ist, zu sagen, wir kommen irgendwann dahin, dass gerade in einem Derby solche Lieder nicht mehr gesungen werden, weil das ist einfach was, das hat sich über Jahre, Jahrzehnte gefestigt und für viele gehört das dazu. Und ich will jetzt nicht sagen, dass bei einem Derby Sexismus in Ordnung ist, aber ich würde es zumindest jetzt auch speziell bei diesem Waldhoflied nicht zu hoch hängen. Es gibt viele Gründe, die dagegen sprechen. Aber wie gesagt, ich glaube, es wäre utopisch zu sagen, die Fans werden jetzt irgendwann aufhören, diese Lieder zu singen. Wenn wir uns in 10 Jahren nochmal unterhalten, schauen wir mal, was bis dahin passiert ist. Aber Sexismusdebatte ja, aber man muss einfach im Hinterkopf haben, dass es ein sehr emotionales Thema ist und gerade was Derbys angeht, ja, da ist es ja, einfach schwierig.
Da will ich ganz kurz dort trotzdem nochmal einhaken. Ich bin in dieser Dreierrunde mit Abstand der Älteste und ich kann, glaube ich, behaupten, dass sich schon etwas geändert hat in den letzten Jahren. Also es stehen nicht mehr alle Lieder auf dem Zettel, die noch vor 10 oder 15 Jahren auf dem Zettel gestanden haben. Christina, ich weiß nicht, ob du mir da recht geben kannst, aber ich glaube, so ein Stück weit hat sich schon was geändert, obwohl ich Sebastian natürlich recht gebe, diese Reflexion, die du ja eben angesprochen hast, die ist noch längst nicht bei jedem Fan angekommen.
Ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen. Also ich nehme auch eine Veränderung in den Kurven wahr. Gerade so, wenn ich es dazu vergleiche, also ich bin Fußball sozialisiert worden in den Mitte 90ern. Da war meine Wahrnehmung noch eine andere, jetzt unabhängig davon, dass ich damals auch ein paar Jahre jünger war. Aber es war für meine Wahrnehmung auch definitiv anders. Und gerade in den letzten 5 bis 10 Jahren habe ich das Gefühl, dass da auch ein interner Diskurs stattfindet. Also ich glaube, dass wir die Frage, ob dieses Waldhoflied angemessen ist, ob das sexistisch ist, ob das frauenfeindlich ist, ob das auf der anderen Seite vielleicht deswegen problematisch ist, weil das Frauen ausschließt, weil das Wir in diesem Lied sich ja tendenziell eindeutig auf Männer bezieht und den weiblichen Teil der Kurve ausschließt, dass wir die Diskussion über diese Themen vor 10 Jahren, eventuell auf jeden Fall aber vor 15 Jahren, gar nicht gehabt hätten, beziehungsweise dass sie überhaupt nicht aufgekommen wäre. Von daher, ich sehe einen Fortschritt, ich sehe eine Entwicklung, wie allumfassend die sein wird und ob wir dann am Schluss in Anführungszeichen klinischen Fußball bekommen, was, denke ich, die wenigsten wollen, mich eingeschlossen. Ich weiß nicht, wie weit es geht, aber ich bin zuversichtlich, dass sich da noch weiter was entwickeln wird und man aber auch gleichzeitig die traditionellen Fanszenen, das traditionelle Fandasein bewahren kann, gerade auch in Abgrenzung zu dem, was man heute so unter Profifußball sieht, unter klinisch sauberem Fußball.
Ich glaube, es hat auch sehr viel zu tun mit der Disziplin in den sozialen Medien, die, denke ich mal, auch nicht immer gegeben ist. Gerade bei so Medien wie YouTube oder Facebook, da schreibt meiner Meinung nach jeder genau das, was ihm gerade mal ins Hirn kommt, was nicht immer so ist, dass man es unbedingt lesen möchte. Ich glaube, da sind wir auch auf dem Weg, dass wir dann ein bisschen mehr Disziplin brauchen, was diese sozialen Medien angeht. Wir haben dazu auch noch eine Meinung zu diesem Liedgut und auch zu den Kommentaren, die in den sozialen Medien im Anschluss an das Wochenende stattgefunden haben. Und die Meinung kommt von Sebastian.
Das Lied ist sicherlich nicht sonderlich geschmackvoll. Es ist sehr derbe und es ist in meinen Augen auch problematisch in dem Sinne, dass hier ein weibliches Schönheitsideal gepriesen wird, für das Frauen nichts können. Und ich hoffe sehr, dass der Autor sich noch mehr engagiert gegen Fernsehsendungen wie Topmodel oder wie Bachelor, die ungleich mehr Leute erreichen und Schönheitsideale transportieren, als es das Waldhof-Lied tut. Was ich allerdings noch problematischer finde, ist die Verteidigung von John Zimmer, von manchen FCK-Fans, die ebenfalls weit über das Ziel hinausschießt. Und in manchen Kommentaren in Social Media dann durchaus wirklich schwierige, auch sexistische, frauenfeindliche und auch homophobe Äußerungen beinhalten. Das hat absolut keinen Platz beim FCK, sollte keinen Platz haben in unserer Gesellschaft. Das tut mir auch als FCK-Fan weh, so etwas lesen zu müssen und zu wissen, man steckt im selben Topf. Das möchte ich einfach nicht. Und ja, ich hoffe, wir kommen da irgendwann mal besser mit klar.
Christina, ich will jetzt nicht sagen, die sozialen Medien sind schuld, aber ein Stück weit ist es ein bisschen ausgeartet, was da in den letzten Jahren passiert ist, oder?
Ja, also ich glaube, dass die sozialen Medien und auch die Art und Weise, wie sie reguliert werden, beziehungsweise wie sie moderiert werden, ein Stück dazu beiträgt, dass der Meinungsdiskurs schwieriger wird. Nicht schwieriger in dem Sinne, dass man niemanden hat, mit dem man sich austauschen kann, aber dass die Toleranz gegen abweichende Meinungen gefühlt abgenommen hat. Jeder schafft sich, sei es auf Facebook, sei es auf Twitter, seine Blase, in der er mit Menschen kommuniziert, die plus minus immer dasselbe denken wie man selbst. Und jemand, der außerhalb dessen steht, ist mindestens der Gegner, wenn nicht der Fan, wenn nicht gar Schlimmeres. Das bezieht sich ja nicht nur auf den Sport. Also die Umgangsformen im sozialen Medien sind ja in allen Bereichen, in denen man drüber diskutiert, problematisch, sei es unter einem Artikel über Corona-Beschränkungen oder über Politik oder was auch immer. Und ich glaube, da ist der Umgang beim Thema Fußball einfach nur ein weiteres Beispiel. Und ja, ich glaube, da sind wir alle aufgerufen, da an uns zu arbeiten und vielleicht zumindest mal 2 Sekunden, bevor man was schreibt, drüber nachzudenken, was das mit dem Gegenüber macht, der es liest.
Ja, also da stimme ich Christina auch wieder voll und ganz zu. Das ist einfach total aus dem Ruder gelaufen in den letzten Jahren. Und auch gerade in Bezug auf die FCK-Fanlandschaft kann man sagen, dass es da immer öfter auch zu so einer Zweispaltung kommt. Also es gibt das eine Lager und das andere. Jetzt in dem Fall gibt es die sagen, ja, da muss man mal 5 Grad sein lassen und hier Jean Zimmer verteidigen und wir sind Team Jean. Und auf der anderen Seite gibt es halt die das zu Recht auch kritisieren. Ich meine, es ist auch schwierig, bei einer eindeutigen Gesetzeslage in der Pandemie zu sagen, man muss 5 Grad lassen, wenn halt gegen Verordnungen verstoßen wird. Das ist halt dann ein Verstoß. Aber wir haben meiner Meinung nach keine ordentliche Diskussionskultur mehr, ne? Oder ganz, ganz selten nur noch, dass man ordentlich diskutiert wird. Das schießt einfach total oft übers Ziel hinaus und Christina hat die Blasen angesprochen. Wenn dann mal irgendwie einer von außen in die eigene Blase reinkommt, dann wird direkt voll draufgehauen und andere Meinungen werden eigentlich kaum noch akzeptiert. Und das ist einfach schwierig. Und was ich auch schwierig fand jetzt in dem Fall, es kommt ja auch auf die Multiplikatoren an und auf die Leute, die sich damit beschäftigen und die vielleicht auch ja eine entsprechende Plattform haben und wenn sie da Meinungen verbreiten, dann eben zu einem Meinungsbild beitragen können. Und wir hatten ja auch bei uns den Kommentar von Holger Kühner, da habe ich ja vorhin auch schon gesagt, da war ich auch nicht mit allem einverstanden. Auf der anderen Seite gibt es dann auch noch gerade beim FCK ja viele, die sich damit beschäftigen, unter anderem der Betze Brennt. Da muss ich sagen, in dem Fall, Betze Brennt erlebe ich normalerweise immer als sehr, sehr kritisch, was Vereinspolitik angeht oder was generell alles rund um den Verein angeht. Die fand ich jetzt in dem Fall sehr, sehr unkritisch. Die haben ja auch noch einen Gastkommentar veröffentlicht, der quasi auf unseren Kommentar beim SWR, auf den Kommentar von Holger reagiert hat und den quasi zerrissen hat. Ja, wie gesagt, man muss Meinungen aushalten können, man muss Meinungen einfach tolerieren können, ganz klar, auch wenn man nicht dieselbe Meinung hat. Aber ich finde, ein bisschen kritischer wäre das Ganze auch angebracht gewesen in dem Fall.
Und man muss, ich glaube, das ist genau so wichtig, man muss so ein bisschen die Form wahren und den Anstand und die Kontenance bewahren bei allen Äußerungen, die man macht. Man kann jedem seine Meinung, denke ich mal, durchaus zulassen. Das ist unser System der Meinungsfreiheit und das ist auch gut so. Das ist ein hohes Gut, was wir hier haben in der Bundesrepublik oder in Deutschland. Und man sollte aber trotzdem die Form und den Anstand wahren. Ich glaube, dann wären wir alle auf einer sehr guten Seite. Wir wollen noch so ein bisschen über die Situation beim ersten FC Kaiserslautern sprechen. Denn nicht nur Marco Antwerpen ist neu installiert worden als Trainer, sondern auch Thomas Hengen als Geschäftsführer Sport. Und viele fragen sich mittlerweile, auch viele der Fans, das merkt man ja auch wieder in diesen ganzen sozialen Medien, wer hat eigentlich das Sagen auf dem Betzenberg? Wer ist da oben eigentlich der Chef? Ist es die Investorengruppe? Ist es Markus Merk? Ist es Sören Oliver Vogt, der Geschäftsführer fürs Kaufmännische, der jetzt ja wieder Thomas Hengen an der Seite hat, den Geschäftsführer Sport? Also das ist schon eine Gemengelage, die da oben auf dem Betzenberg sehr undurchsichtig zurzeit ist. Und da geht auch mal die Frage an Christina, wie erlebt ihr das als Fans derzeit, was da oben alles abgeht auf dem Berg?
Ich kann da jetzt für mich sprechen und für Menschen, mit denen ich mich aktiv drüber austausche, wo es natürlich auch unterschiedliche Meinungen gibt letzten Endes. Aber was mir seit Jahren immer als präsentes Gefühl bleibt im Zusammenhang mit der FCK-Führung ist, ich weiß nicht zu 100%, woran ich bin. Ich habe das letzte Mal so ein richtig enges Vertrauensverhältnis gehabt, meine ich, zu den frühen Zeiten von Stefan Kunz, würde ich mal behaupten, in der Vereinsführung. Und die letzten Jahre war es eigentlich immer ein Hangeln von Jahreshauptversammlung zu Jahreshauptversammlung mit hoffnungsvollen und reich an Versprechungen reden, mit denen man sich die Hoffnung schaffen konnte, okay, jetzt wird transparent gearbeitet, jetzt wird offen kommuniziert, jetzt versucht nicht jemand, sich ins operative Geschäft einzumischen, der es nicht soll. Und es wird einem immer schwerer gemacht, da so ein Grundvertrauen aufzubauen. Es ist eigentlich gegen meine Natur, den Menschen von vornherein zu misstrauen, aber mittlerweile gehe ich an neue Personalbesetzungen mit einer gewissen Grundskepsis ran. Es hat jeder die Chance, zu beweisen, dass er den Job gut machen kann. Aber es ist bei mir mittlerweile eine Grundskepsis da. Wie lange dauert es, bis der erste Skandal da ist, bis der erste Aufreger da ist? Und im Moment habe ich das Gefühl, es ist einfacher zu sagen, wer auf dem Betze nicht das Sagen hat, als auszumachen, wer das Sagen hat. Und wenn ich mir dann anschaue, dass bei der Vorstellung des Trainers Markus Merk mit auf dem Podium sitzt und nicht der jemand aus dem operativen Bereich, sei es Sören Oliver Vogt, sei es Boris Notzon, unabhängig von der Frage, wie man die Leistung der jeweils handelnden Personen beurteilt und wie man die Frage beurteilt, was für einen Job Boris Notzon in der Kaderplanung gemacht hat, finde ich es doch zumindest diskussionswürdig, warum ein Beiratsmitglied am Podium sitzt und niemand aus dem operativen Bereich.
Das hat der Beirat.
Dürfen wir auch nicht vergessen.
Genau, das hat der Beiratsvorsitzende Markus Merk bei der Installation auch erklärt. Wir hören ihn mal.
Natürlich sind wir ein Gremium, das überwiegend dazu da ist, eben beratend für die Geschäftsführung da zu sein, in schwierigen Situationen die Geschäftsführung zu unterstützen. Aber wenn wir natürlich sehen, es geht um unseren FCK und wir dann feststellen, dass wir in unserer professionellen sportlichen Analyse einfach mehr ein Stück weiter nach vorne gehen müssen, eingreifen müssen, dann sind wir dazu im Sinne unseres Vereins verpflichtet.
Ja, weiß ich gar nicht so genau, weil das ist ein Kontrollorgan und kein Organ, was Entscheidungen treffen kann. Sebastian, du bist viel näher dran im Studio Kaiserslautern. Jetzt gibt's am 26. Februar eine Mitgliederversammlung. Was ist denn da zu erwarten? Es geht ja unter anderem auch um Boris Notzon. Der ist ja noch Sportdirektor. Jetzt hat er einen Geschäftsführersport vor sich mit Thomas Hengen. Wie ist denn da die Gemengelage?
Ja, also es ist unglaublich schwierig einzuschätzen für mich, was da zu erwarten ist, zumal ja die Jahreshauptversammlungen beim FCK immer mal für eine Überraschung gut sind. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob und wie, wenn es weitergeht mit Boris Notzon, wie es dann weitergeht. Markus Merk hat ja auch jetzt noch vor der Vorstellung von Thomas Hengen immer auch mal wieder betont, dass Boris Notzon Qualitäten hat, die ihnen bekannt sind und die sie schätzen, und da bin ich wirklich mal gespannt, wie sie sich das vorstellen und ob Boris Notzon vielleicht zusammen mit Thomas Hengen arbeiten soll. Da ist auch die Frage, möchte Boris Notzon das, weil der ist es ja nicht gewohnt gewesen, nochmal einen Sportvorstand vor der Nase zu haben. Also das wird sehr, sehr spannend, und auch sehr, sehr spannend ist, wie sich dieses Machtgefüge auf dem Betze, das du ja auch schon angesprochen hast, weiterentwickelt und wer so wirklich das Sagen hat. Also die Vorstellung des neuen Trainers hat ja schon gezeigt, dass der Beirat da offensichtlich doch sehr entschieden auch eingreift, und ich bin wirklich gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, und ich bin auch gespannt, wie gut Sören Oliver Vogt und Thomas Hengen dann als Doppelvorstand zusammenarbeiten werden. Also da fällt es mir im Moment sehr schwer, eine Prognose abzugeben.
Wir sind alle sehr gespannt, wohin die Reise gehen wird, und kommen zum Abschluss von unserem Podcast. Wir werden das natürlich auch beobachten in den Podcasts, die jetzt folgen werden. Nur der FCK. Christina, zum Abschluss vielleicht deine Einschätzung. Zuerst mal die Wünsche. Was wünschst du dir für den ersten FC Kaiserslautern für die Zukunft? Und Teil 2 der Frage dann, was ist realistisch für den FCK für die Zukunft?
Das könnten jetzt zwei ziemlich diametrale Antworten werden. Was wünsche ich mir für den FCK? Ruhe im Verein, Stabilität in der sportlichen und operativen Führung und dass wir es schaffen, uns auf unsere Stärken zu besinnen. Weil ich glaube, wenn wir in den vergangenen Jahrzehnten eins gezeigt haben, dann, dass wenn wir alle an einem Strang ziehen, dass wir dann auch wirklich ganz großartige Dinge erreichen können. Ich denke da an den Endspurt 2008, wo wir den Abstieg in die dritte Liga verhindert haben. Ich glaube, dass wir dazu alle in der Lage sind, und ich glaube auch, dass der Weg dahin wieder offen ist und dass wir das schaffen können. Realistisch glaube ich, dass wir auf Dauer in der dritten Liga auch mit Investoren im Hintergrund nicht werden überleben können oder in der Form werden fortbestehen können. Ich habe aber tatsächlich, unbelehrbar wie ich bin, wenn es um den FCK geht, die Hoffnung, dass wir in den nächsten 1-2 Jahren den Aufstieg in die zweite Bundesliga angehen können, und weigere mich, die Hoffnung aufzugeben, dass wir es auch schaffen können.
Und diese Hoffnung, 5 Euro ins Phrasenschwein, die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Christina, herzlichen Dank für deine Teilnahme an unserem Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben einiges aufarbeiten können nach den Vorkommnissen am Wochenende und haben auch so ein bisschen mal den Blick in die Zukunft gerichtet. Sebastian, wir hoffen natürlich alle, dass am 26. Februar bei dieser Mitgliederversammlung sich nicht die Beteiligten wieder die Köpfe einrennen, sondern dass auch mal was Positives und Konstruktives dabei rumkommt. Sebastian, herzlichen Dank nach Kaiserslautern.
Ja, danke euch auch. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, und viele Grüße auch an Christina.
Ja, Christina, nochmal herzlichen Dank auch von meiner Seite aus. Grüße nach Karlsruhe und wie gesagt, hoffentlich bald auch mal wieder im Stadion. Wird zwar noch ein bisschen dauern, denke ich mal, wegen dieser unsäglichen Corona-Pandemie, aber irgendwann ist auch mal wieder Westkurve, oder?
Ich will es doch ganz, 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 ganz stark hoffen. Und ich freue mich tierisch drauf, wenn es wieder soweit ist. Und ja, ich danke euch für die Einladung und bleibt gesund.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.